Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu den Sport 1 News, liebe Zuschauer. Unsere Themen: Wie ergeht es den Gladbachern einen Tag nach dem fulminanten Zitter-Weiterkommen in der Champions League? Dazu spricht Clemens Fritz über die bedrohliche Lage bei Werder Bremen. Und wir starten mit den Bayern. Die haben ihre Gruppenphase gestern souverän mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Choupo-Moting hat getroffen und er hier, Niklas Süle, wieder erstarkt. Er hat bewiesen, dass er auf dem Weg zurück zur alter Stärke ist.
Für Niklas Süle war die Partie gegen Lokomotive Moskau keine bedeutungslose Pflichtaufgabe. Der Innenverteidiger trifft vorne ins gegnerische Tor und sorgt außerdem maßgeblich dafür, dass erstmals seit Oktober kein Ball hinten im Bayern-Gehäuse einschlägt.
Uns alle freut, dass Niki heute natürlich aber mit dem 1:0 durch eine Standardsituation, durch einen Eckball, ja, uns auf die Siegerstraße gebracht hat nach dem 1:0. War mir eigentlich klar, dass wir das Spiel gewinnen, weil wir in der Defensive und auch da hat Niki auch dazu beigetragen, einfach auch gut gestanden haben.
Süle stellt wieder Ansprüche auf den Posten des Bayern-Abwehrchefs. Dabei waren die letzten Wochen nicht einfach. Erst hat er Kniebeschwerden, dann muss er Anfang November in Corona-Quarantäne und findet anschließend nicht zu seiner Form, steht gegen Bremen und Salzburg gar nicht im Kader. Die Bild schreibt von Übergewicht, sein Coach Hansi Flick spricht offen von Trainingsrückstand. Einer der wichtigsten deutschen Abwehrspieler wird zum Sorgenkind.
Ein Ochse wie solchen Körper, der muss fit, wenn der nicht topfit ist, kann, und er ist ja sowieso nicht der, wie soll ich sagen, der filigranste in den Bewegungen. Der muss so fit sein, sonst kannst
aber
du nicht.
Aber der hätte ja doch nicht spielen dürfen in der Nationalmannschaft, bitte? Wenn er nicht fit ist, oder?
Hattest du noch bessere als ihn in der Nationalmannschaft?
Da kann schon das sein, dass man dann als Trainer sagt, okay, ich nehme den einfach mal raus, auch ja, mit dem Umstand, vielleicht von der Ernährung her ist er vielleicht jetzt nicht derjenige, der jetzt
gerade. Aber dann sagt das doch so, dass er das Knie wehtut oder so.
Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich ein bisschen dazwischen.
Flick verfällt aber nicht in Hektik und gibt dem 25-Jährigen Zeit, wieder in Tritt zu kommen.
Von daher ist es von meiner Seite wirklich so, dass ich da gelassen bin. Er kriegt alle Unterstützung, die er braucht. Er hat enorme Qualitäten, das habe ich immer wieder gesagt. Und er muss einfach auch sein Potenzial auch ausschöpfen. Und dazu braucht er die notwendige Fitness.
Diese Fitness hat Süle nun offenbar genau zum richtigen Zeitpunkt wiedererlangt. Was geschrieben wird, ist scheißegal, sagte der 1,95-Hühne kämpferisch im Sky-Interview. Die Geduld der Bayern hat sich ausgezahlt. In einer Saison, in der man zu viele Gegentore kassiert, tut ein formverbesserter Top-Innenverteidiger besonders gut. Süle ist wieder da und mit ihm, zumindest gegen Moskau, auch die defensive Stabilität.
Und bei mir ist jetzt Maximilian Migulitz, unser Nachrichtenchef von Sport 1. Also Niklas Süle war zwischenzeitlich das Sorgenkind. Wie siehst du seine Entwicklung?
Schönen guten Abend, ja. Der Auftritt eben in der Champions League, der macht Mut, dass er eben wieder auch dauerhaft zu guter Form zurückkommt. Er hatte ja so ein Rocky Year hinter sich, ne? Also er war unter Niko Kovac vor gut einem Jahr der Abwehrboss, dann der Kreuzbandriss. Ne? Schwere Verletzung, hat ihn halt eben rausgenommen aus dem Team. Und als er dann zurückkam, waren die anderen auf einmal auch ganz gut. Und er war nicht mehr der unumstrittene Abwehrboss. Und zuletzt hatte er ja noch ganz andere Probleme.
Das stimmt, aber er meldet ja jetzt eben wieder Ansprüche an. Er möchte diesen Posten des Abwehrbosses auch wieder einnehmen. Wie viel fehlt ihm dazu noch oder wird er auf Sicht wieder derjenige sein?
Also das Jahr der Bayern in der Innenverteidigung war ja durchaus wechselhaft. Ne? David Alaba wurde in die Innenverteidigung gezogen und hat es sehr, sehr gut gemacht. Das waren Weltklasse-Auftritte. Jetzt zuletzt nicht mehr ganz so auf dieser Position überzeugt und jetzt auch wieder auf die Linksverteidigerposition gewandert. Plus die Vertragsquerelen, die es gab und jetzt die Aussicht, er bleibt vielleicht gar nicht beim FC Bayern. Vielleicht ist er nicht der Innenverteidiger der Zukunft beim FC Bayern. Gleiches gilt für Jerome Boateng. Beeindruckend zurückgekämpft in seiner Form. Aber sein Vertrag läuft aus und er ist nicht mehr der Jüngste. Vielleicht ist er nicht der Innenverteidiger der Zukunft beim FC Bayern. Bleiben noch Lucas Hernandez und Niklas Süle. Und von den beiden würde ich sagen, ist Niklas Süle der da diese Führungsrolle am ehesten, glaube ich, noch einnehmen kann. Wenn er denn jetzt auch weiter an seiner Fitness arbeitet, das war ja das Problem zuletzt, deswegen saß er ja sogar auf der Tribüne. Wenn er weiter hart trainiert und wenn er einfach an seiner Fitness, seiner Form arbeitet, dass er diese Führungsrolle einnehmen kann, das hat er schon bewiesen.
Eben, und er scheint das ja im Moment auch mit seiner Fitness im Griff zu haben und da auf dem richtigen Weg zu sein. Wie sehr ist denn jetzt diese neu gewonnene, sag ich mal, defensive Stabilität dann auch mit ihm in Verbindung zu bringen?
Gut, das muss man natürlich schon noch abwarten. Also jetzt haben sie halt gegen Lokomotive Moskau kein Tor gefangen. Hurra! Also okay, das muss man natürlich schon mit Vorsicht genießen. Sie haben sehr, sehr viele Gegentore gefangen davor, in den Spielen davor. davor. Das ist wirklich keine Glanzleistung defensiv vom FC Bayern in dieser Saison. Das muss man mal so festhalten. Wenn jetzt Süle da der Fels in der Brandung in der Abwehr sein kann und das weiterhin sein wird, ja, das wird sicherlich Hansi Flick und alle beim FC Bayern freuen, denn das muss das Ziel sein, weniger Gegentore fangen.
Du bleibst noch bei mir hier im Studio. Wir sprechen nämlich weiter über die Bayern. Die haben also gestern souverän die Gruppenphase abgeschlossen. Insgesamt 5 Siege, ein Remis, keine Niederlage. Am Montag findet dann die Auslosung des Achtelfinales statt. Aber es ist wahrscheinlich eher so, dass die anderen Teams nicht unbedingt mit den Bayern in Verbindung gebracht werden wollen. Wer kann den Rekordmeister eigentlich stoppen?
Der FC Bayern ist unschlagbar. Zumindest scheint das in der Champions League so zu sein. Das Team von Hansi Flick hat es ohne Niederlage ins Achtelfinale geschafft. Und das zum dritten Mal in Folge. Saisonübergreifend ist der Rekordmeister jetzt schon seit 14 Matches in der Königsklasse ungeschlagen. Der Titelverteidiger scheint auf Suche nach echten Gegnern zu sein und ist wohl froh, dass die Gruppenphase endlich vorbei ist. Ab dem Achtelfinale beginnt die heiße Phase im K.O.-System. Aber wer kann dem FC Bayern dieses Jahr wirklich gefährlich werden? Paris Saint-Germain hätte da noch eine Rechnung offen. Im letzten August stand das Superstar-Ensemble mit Trainer Thomas Tuchel zum ersten Mal überhaupt in einem Champions-League-Finale. Aber auch Neymar und Mbappé konnten die Finalpleite nicht verhindern. Nach Startschwierigkeiten in der Gruppenphase wackelte der Stuhl von Thomas Tuchel diese Saison schon gewaltig. Die hochbegabten Ausnahmekünstler zeigten aber auch, dass sie dreckig gewinnen können und erkämpften sich letztlich doch noch Platz 1 vor RB Leipzig und Manchester United. PSG wäre bei einem Wiedersehen wohl doppelt motiviert und kann den Bayern definitiv gefährlich werden. Nicht nur PSG hat eine offene Rechnung, auch der FC Barcelona denkt nicht gerade gerne ans letzte Spiel gegen die Bayern zurück. In der letzten Spielzeit gerieten die Katalanen im Viertelfinale gegen die Münchner mit 8:2 unter die Räder. Die Pleite löste eine bis heute anhaltende Krise bei den Katalanen aus. Sogar Klub-Ikone Lionel Messi wollte zwischenzeitlich den Klub verlassen. Diese Saison gab es in den ersten 5 Champions-League-Spielen 5 Siege. Im letzten Gruppenspiel, in der es gegen Juventus um den Gruppensieg ging, zeigte das Team von Ronald Koeman aber eine blutleere Vorstellung.
Parecía que nosotros hemos salido para no perder. Hemos salido, parecía con miedo.
Auch in der Liga liegt Barça schon weit zurück. Ganze 12 Punkte trennen die Katalanen auf Platz 9 vom Tabellenführer Atletico Madrid.
Ich sage jetzt mal, La Liga sind sie momentan ja fast abgeschlagen für Barcelonas Verhältnisse. Dann haben sie noch das 2:8 in den Knochen gegen den FC Bayern letzte Saison. Ob das dann jetzt schon reicht, um wieder so stabil zurückzukommen, um ganz vorne dann ins Finale oder vielleicht sogar den Pott in den Händen zu halten, wage ich zu bezweifeln.
Auf der Suche nach ebenbürtigen Gegnern könnte Bayern dieses Jahr auf der Insel fündig werden. Der FC Liverpool mit Jürgen Klopp flog letztes Jahr zwar als Titelverteidiger schon im Achtelfinale gegen Atletico raus, legte letztes Jahr aber auch mehr Wert auf den ersten Meistertitel seit 1990.
Da war so ein bisschen die Spannung weg nach der Meisterschaft. Das ist ja auch irgendwie klar und zu erwarten gewesen. Jetzt glaube ich schon, dass sie mittlerweile wieder so sind, dass sie auch, ja, ich sag mal, den Ernst der Lage annehmen. Sie waren ja mit Siegpunkten letztlich standen sie ja als Meister fest. Und Liverpool traue ich schon sehr viel zu.
Und auch Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola zählt wieder zu den Favoriten. Auch wenn Guardiolas Abschneiden in der Champions League mit den Citizens bisher vor allem mit vielen Misserfolgen in Verbindung gebracht wird. Zwar haben die Sky Blues die Gruppenphase souverän gemeistert und mit 16 Punkten genauso viele Zähler geholt wie der FC Bayern. In einer Gruppe mit Porto, Piräus und Marseille war das aber auch zu erwarten.
City muss man, glaube ich, abwarten. Die Gruppe war jetzt natürlich nicht die große Herausforderung, aber die Mannschaft an sich ist natürlich 1A besetzt.
Ja, aber Man City und Champions League
hat bisher nicht so geklappt.
Es gibt aber auch noch ein weiteres englisches Team, das dieses Jahr nicht zu unterschätzen ist. Der FC Chelsea mit dem deutschen Duo Timo Werner und Kai Havertz.
Ich finde, sie haben mit Frank Lampard einen Trainer, der, ja, bissig ist. Also der einfach eben, wenn man ihn als Spieler kennt, wie er auf dem Platz war, so ist er auch als Trainer. Man hat das Gefühl, der will jeden Zweikampf mitgewinnen, der will unbedingt jedes Spiel gewinnen. Und das verinnerlicht er dieser Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass sie sehr, sehr gefestigt ist, sehr, sehr fies zu spielen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Geheimfavorit ist.
Vom Geheimfavoriten zu zwei Mannschaften, die traditionell jedes Jahr zum Kreis der Favoriten zählen. Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo und Real Madrid mit Supercoach Zinedine Zidane. Beide Teams zeigten am letzten Spieltag auch warum. Wenn es darauf ankommt, dann wird geliefert. Die Königlichen haben mal wieder gezeigt, dass die Königsklasse einfach der Lieblingswettbewerb der Königlichen bleibt. Der ex-königliche Cristiano Ronaldo lieferte ebenfalls ab und schoss Juventus mit einem Doppelpack gegen Lionel Messi und den FC Barcelona auf Platz 1. Da beide ihre Gruppe anführen, sind sie den Münchnern aber vorerst aus dem Weg gegangen. Am Montag werden die Achtelfinals der Champions League ausgelost. Trippeltrainer Hansi Flick nimmt das wie immer gewohnt gelassen.
Ich kann ja eh nichts ändern, also von daher, aber trotzdem ist es Champions League und es ist schön, es sind einfach Top-Mannschaften.
Wirft man einen Blick auf die möglichen Gegner, weiß man auch warum. In Frage kommen der FC Barcelona, der FC Porto, Atalanta Bergamo, der FC Sevilla oder Lazio Rom. Die Bayern werden also auf jeden Fall der Favorit im Achtelfinale sein.
Also, da sind einige Kaliber noch mit dabei. Maximilian, wie realistisch ist denn überhaupt die Titelverteidigung, wenn man so hoch gehen will, dass das die Erwartungshaltung der Bayern ist?
Ja, Erwartungshaltung, Champions League-Titel verteidigen, gab es noch nicht so oft. Einmal Real Madrid, dann halt gleich dreimal hintereinander. Ich glaube, das kann nicht die Erwartung sein, die Hoffnung auf jeden Fall. Und das halt als Ziel zu setzen, immer die höchsten Ziele. Ich glaube, der Titel geht halt nur über den FC Bayern. Das kann man mal festhalten, auch wenn man sich diese Vorrunde angeschaut hat. Denn die anderen großen Kaliber haben alle so ein bisschen ihre Probleme teilweise.
Und wer, würdest du sagen, kann den Bayern de facto gefährlich werden?
Ja, wir haben ja auch gerade die Kollegen Holger Luhmann und Jonas Nowe aus 210 von heute Morgen gehört. Die haben so ein paar Teams gedroppt. Holger meinte, Geheimfavorit könnte der FC Chelsea sein. Unseren deutschen Timo Werner und Kai Havertz. Ich glaube, die können eine gute Rolle spielen in der Champions League, weil dieses Team sich ja auch noch findet unter dem Trainer Lampard. Die machen das ja noch nicht so lange zusammen. Die spielen schon auch tollen Fußball. Ich glaube nicht, dass es für den ganz großen Wurf reicht. Ich glaube, da würde auch Bayern im direkten Duell die Nase vorn haben. Ich sehe ein anderes Team als ganz gefährlich an. Das ist Juventus Turin. Also Cristiano Ronaldo ist da hingegangen, um auch diesen Titel zu holen mit einem anderen Team nochmal. Letztes Jahr sind sie gescheitert. Aber sie machen eine einen extrem stabilen Eindruck, spielen auch tollen Fußball teilweise, spielen vor allem cleveren Fußball und wirken auf mich wie ein Top-Team, das bis ins Finale und eben bis zum Pott kommen könnte.
Interessanter Kandidat. Herbert Heiner, der Bayern-Präsident, hat sich im Sport1-Interview auch dazu geäußert und der nennt eigentlich eine ganze Menge an Kandidaten.
Ja, er grenzt nicht so ganz ein, muss man sagen. Also er sagt uns, den Bayern können gefährlich werden, Real Madrid, FC Barcelona aus Spanien, Paris Saint-Germain aus Frankreich, Juventus Turin, also auch aus Italien und die englischen Teams. Also eine ganze Latte an Teams. Im Prinzip nennt er halt all die Top-Teams, die jedes Jahr eigentlich in der Verlosung sind, wer gewinnt die Champions League. Aber so ein paar muss man halt, finde ich, rausrechnen. Manchester City ist nicht gut in die Saison gekommen und es scheint auch so, dass Pep Guardiola da nicht mehr so das Feuer entfacht. Ja. Gleichzeitig ist der FC Barcelona in einer tiefen Krise. Also in La Liga läuft sich, klar, in der Champions-League-Gruppe, das haben sie jetzt gut gemacht, aber sind auch hinter Juve nur Zweiter geworden. Und wenn man jetzt gerade gehört hat, im Achtelfinale können es gegen Bayern gehen. Also wenn Bayern gegen Barca spielt, fliegt Barca raus, glaube ich.
Das ist eine klare Aussage. Maximilian Lugeletz, Entschuldigung. Unser Nachrichtenchef ist immer für eine klare Aussage gut hier bei uns in den News. Deswegen bedanke ich mich für deine Einschätzung. Und wir schauen jetzt auf die Gladbacher, der vierte und letzte Verein, der sie ins Achtelfinale geschafft hat. Und zwar zum allerersten Mal, seit es die Champions League in dieser Form überhaupt gibt. Also das ist ein Riesenerfolg. Da möchte man doch meinen, dass in Gladbach heute allerhand los war. Aber dem war nicht ganz so.
So unspektakulär, so völlig ohne Glanz und Glamour. Der Tag nach dem historischen Tag. Die Jubelschreie sind verklungen, aber die Glücksgefühle hallen nach.
Wir können stolz sein auf das, was wir geleistet haben in einer Gruppe, die wirklich Champions League-Format hoch 3 hatte. Wir sind, glaube ich, der Einzige aus Lost Top 4, der es geschafft hat, in die K.O.-Runde zu ziehen. Also so viele Themen, die eben sehr, sehr positiv sind. Und dementsprechend war der gestrige Abend auch feuchtfröhlich.
Der gestrige Abend in Madrid. Erst einmal geprägt vom nervenzerfetzenden, vom schier endlosen Warten auf den Schlusspfiff in Mailand.
Irgendwann war das Spiel dann zu Ende. Und ich glaube, jeder, der hier irgendwo in der Nähe war, hat dann schon auch gehört, dass für uns dann es heute doch noch großen Grund zur Freude gab.
Nach der erlösenden Nachricht. Inter Mailand nur unentschieden. Mönchengladbach weiter.
Wir haben 6 Spiele in einer ganz schwierigen Champions-League-Gruppe gespielt und wir sind mit 8 Punkten Tabellenzweiter. Die Gruppe, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist extrem eng und wir haben uns durchgesetzt.
Und das trotz Niederlage gibt's ja auch nicht alle Tage. Schwach spielen und dann jubeln.
Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Ich glaube, ein besonderer Moment für den Verein, für unsere Fans, über den wir uns sehr, sehr freuen. Und das überwiegt jetzt schon auch, auch wenn wir heute hier kein gutes Spiel gemacht haben und mehr als verdient 2-0 verloren haben.
Trainer Marco Rose ist der Vater des Erfolgs. Sympathisch, nahbar und doch erfolgsbesessen. Eine Autorität, die ohne autoritäres Auftreten auskommt. Seit er vor anderthalb Jahren die Borussen übernommen hat, geht es endlich wieder aufwärts. Und Roses Verpflichtung geht auf die Kappe von Sportdirektor Eberl, dem unauffällig operierenden Sportdirektor. Die Gladbacher erblühen, jetzt wo er längst verwelkt zu sein schien, der Ruhm vergangener Tage. 43 Jahre nach der 5. und letzten deutschen Meisterschaft unter Trainer Lattek, 25 Jahre nach dem letzten gewonnenen Titel, wollen die Mönchengladbacher wieder Fußballgeschichte schreiben und wünschen sich eine Revanche fürs verlorene Europacup-Finale der Landesmeister 1977, damals gegen den FC Liverpool.
Wenn wir jetzt den Reigen fortsetzen, du hast jetzt Inter Mailand und Real Madrid gespielt, zwei historische Gegner von Borussia Mönchengladbach, dann ist der dritte Liverpool.
Also gegen Jürgen Klopp?
Aus der Historie. Wenn es dann noch Kloppo ist, das wird er dann noch sein, würde noch Trainer sein in Liverpool. Aber ich finde, aus der Historie heraus wäre das ein wunderschöner nächster Schritt in unserer Geschichte dieser Champions League-Saison.
Die Borussen aus Mönchengladbach und ihr neues Motto: Vorwärts in die Vergangenheit.
Der nächste Gegner von Werder Bremen in der Bundesliga ist RB Leipzig. Und die kommen ja mit dem Schwung aus der Champions League. Und das könnte den Werderanern nicht so schmecken, denn mit 7 sieglosen Spielen in Serie schlittern sie auf die nächste Krise zu. Clemens Fritz äußert sich zur bedrohlichen Lage.
Grau in Grau ist es über Bremen. 7 Spiele wartet der SV Werder mittlerweile auf einen Sieg. Die Sorgen sind groß vor einer weiteren Saison tief im Abstiegskampf.
Fakt ist, dass wir uns hier auch intern nichts schönreden. Das ist ganz klar, das dürfen wir auch nicht.
Die Ähnlichkeit zur vorigen Spielzeit ist frappierend. Die Bilanz vor einem Jahr: 10 Spiele, nur 2 magere Siege, 11 Punkte, Tabellenplatz 12. Erklärungsansatz damals: eine ganze Reihe verletzter Leistungsträger. Der Blick in die Gegenwart zeigt, auch dieses Jahr fehlen den Bremern absolute Säulen. Niklas Füllkrug, damals wie heute verletzt. Auch Milot Rashica fällt derzeit noch 2 Monate aus. Die Zahlen aus dieser Saison komplett identisch zum Vorjahr. 10 Partien, 2 Siege, 11 Punkte. Statt Tabellenplatz 12 steht man allerdings einen weiter unten. Auf Rang 13.
Immer ja, letzte Saison. Ich kann es auch ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Wir intern, wir sollten nicht, und das machen wir auch nicht, immer zurückschauen auf die letzte Saison. Was bringt uns das denn, wenn wir immer über die Vergangenheit sprechen? Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt in eurem Leben. Zieht mich nur runter, wenn ich immer nur zurückblicke. Ich will ja auch nach vorne blicken.
Es wird klar, die Vergangenheit ist bei Clemens Fritz tabu. Doch sind die Parallelen zur Vorsaison offensichtlich. Der Verein rund um Trainer Florian Kohfeldt ist gewarnt. Man hat aus dem Vorjahr gelernt.
Wenn wir überhaupt eine Parallele ziehen wollen zum letzten Jahr, sollten wir jetzt nicht damit anfangen und sagen, wir haben zu viel Qualität für den Abstiegskampf. Und Fakt ist, dass jeder Einzelne hier weiß, dass wir wirklich bis ans Limit gehen müssen. Und das besprechen wir intern, da gehen wir auch kritisch mit um. Aber ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, ja, wir müssen jetzt davon reden, wir sind im Abstiegskampf oder nicht. Das ist für mich so einfach dahingesagt.
Eine Lehre aus der Vergangenheit, die Kaderzusammenstellung. Frank Baumann dabei im Mittelpunkt. Der Vertrag des Sportdirektors läuft aus. Der 45-Jährige steht vor einer Verlängerung um ein Jahr. In diesem Transfersommer setzte er auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Eine Sofortverstärkung konnte nicht verpflichtet werden, auch aus finanziellen Gründen.
Das ist doch kein Wunschkonzert. Also, dass wir uns hier keine Mannschaft zusammenbauen konnten, wo wir sagen, die marschiert durch, wir werden keine Probleme haben. Also ich glaube, das war uns allen vorher klar, oder? Über was reden wir hier? Also, dass wir keine Qualität einkaufen können, wo wir sagen, okay, die funktioniert komplett 34 Minuten durch. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erzählen.
Werders Blick geht lieber Richtung Zukunft. Die nächsten beiden Gegner heißen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Echte Brocken, die zwischen den Bremern und der Trendwende stehen. Das Ziel: kein Déjà-vu erleben.
Und wir schauen jetzt auf den Transfermarkt. Da geht es um De Jong, Özil und das Star-Duo von Paris Saint-Germain. Jetzt im Transfermarkt-Update.
Im Sommer 2019 zählte Frenkie de Jong zu den begehrtesten Spielern auf dem Transfermarkt. Auch der FC Bayern wurde seinerzeit Interesse am damaligen Shootingstar nachgesagt. Am Ende entschied sich der Niederländer für den FC Barcelona. Doch wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, haben die Münchner den Mittelfeldspieler nie aus den Augen verloren. Demnach befinden sich die Verantwortlichen des FCB in stetigem Austausch mit de Jongs Berater Ali Dursun. Dursun soll die Bayern informieren, sobald sich eine Möglichkeit für Verhandlungen ergeben sollte. Dass Stammspieler de Jong überhaupt auf den Markt kommen könnte, macht die Mundo Deportivo vor allem an Barcelonas finanziellen Sorgen fest. Mesut Özil ist beim FC Arsenal komplett außen vor. Aufgrund dieser Umstände gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Özil im Winter den Verein verlässt. Jetzt soll sich angeblich ein Verein aus der MLS um den Deutschen bemühen. DC United hat Özil laut der spanischen AS ein offizielles Angebot unterbreitet. Neben den US-Amerikanern sind laut der englischen Daily Mail auch Vereine aus Katar, Italien und Saudi-Arabien an einer Verpflichtung interessiert. Bei Paris Saint-Germain gibt es nach dem Einzug in die K.O.-Phase der Champions League eine weitere gute Nachricht zu vermelden. Denn das Star-Duo Kylian Mbappé und Neymar steht einem Verbleib über die Saison hinaus wohl offen gegenüber. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi sagte in einem Interview mit RMC Sport: "Wir haben die Gespräche mit Mbappé und Neymar eröffnet. Ich bin zuversichtlich, weil sie hier bleiben wollen." Dass zumindest Neymar in Paris bleiben will, bestätigte der Brasilianer. "Ich bin hier in Paris sehr glücklich mit dem Club und meinen Mitspielern. Ich möchte PSG nicht verlassen."
Und noch der Blick in die Europa League. Leverkusen führt derzeit 2:0 gegen Slavia Prag. Bailey hat zweimal getroffen, später dann noch Hoffenheim gegen Gent. Außerdem wird Lewis Hamilton am Wochenende zurück ins Mercedes-Cockpit kehren nach überstandener Corona-Infektion.